SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramlich herzlich willkommen. Und ich freue mich sehr über unseren Gast heute, denn er kennt sich bei einem Thema sehr gut aus, von dem ich keine Ahnung habe oder zumindest sehr wenig, von dem ich aber eigentlich gerne mehr wissen möchte. Es ist das Thema Wein und ich glaube, das geht vielen so. Viele trinken gern Wein, finden das Thema prinzipiell auch sehr interessant, aber es ist so kompliziert. Rebsorten, Anbaugebiete, Jahrgänge, Bodenbeschaffenheit und. Mit all dem kennt sich unser Gast heute exzellent aus. Konstantin Baum ist nämlich Weinexperte bzw. als Master of Wine, ein Titel, den weltweit nur wenige Menschen tragen dürfen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Gramlich.
2015 gemacht, diesen Master of Wine, den Titel bekommen, damals 33, Sie sind Jahrgang 82. Genau. War das ein guter Weinjahrgang?
Es war ein herausragender Weinjahrgang im Bordeaux. Aha. Aber nicht überall in der Welt, so wie das ja oftmals ist. Es ist halt in manchen Regionen ist der Jahrgang besser, in anderen schlechter. 82 war aber ein besonderes Jahr in Bordeaux, weil das so ein Stück weit auch die neue Schule in Bordeaux ausgeläutet hat. Und einer der bekanntesten oder damals noch nicht bekannten, aber heute bekanntesten Weinkritiker damals sich seinen Ruf erarbeitet hat, weil er einer von wenigen war, der erkannt hat, dass 82 ein ganz großer Jahrgang sein wird. Das war Robert Parker und die Weine, wenn man sie heute probiert, wenn man sie noch irgendwo findet, geben ihm recht.
Haben Sie eine Flasche zufällig im Keller, 82er?
Ich habe 82er im Keller. Leider sind die Weine aus dem Jahrgang 82 aus dem Bordeaux mittlerweile so teuer, dass es wirklich schwer ist, überhaupt noch was sich leisten zu können. Aber ich habe über meine Laufbahn einige 82er auch probieren können.
Die Ausbildung jetzt zum Master of Wine haben Sie in London gemacht, in Großbritannien. Da gibt es ja eine relativ weit verbreitete Sitte, das ist der Dry January, also ein alkoholfreier Januar. Machen Sie das auch oder haben Sie das da mitgenommen?
Also ich mache es tatsächlich seit einigen Jahren, dass ich im Januar keinen Alkohol trinke. Das ist für mich nicht ganz einfach, weil ich natürlich auch viel unterwegs bin und verkosten muss. Und verkosten tue ich tatsächlich auch weiterhin. Also es ist nicht so, dass kein Wein über meine Lippen kommt. Ich schluck aber nicht und trinke keinen Wein abends. Für mich ist das einfach so eine Phase, wo ich meine Abläufe überdenke und merke, dass es ohne Wein auch geht, aber nicht so gut wie mit Wein. Von daher bin ich dann auch relativ schnell im Februar wieder dabei und entkork die erste Flasche.
Okay. In den restlichen 11 Monaten gehört Wein probieren und testen zum Alltag. Ich habe in einem Interview gelesen, an manchen Tagen bis zu 100 Weine, also selbst wenn man nicht trinkt, sondern ausspuckt, also spätestens beim 80. ist man dann auch ein bisschen angeschickert, oder wie ist das?
Ja, also man muss das zum einen trainieren und außerdem muss man sehr diszipliniert ausspucken. Also alles, was man in den Mund bekommt, wieder rausspucken. Ein bisschen was bleibt dann doch hängen. Und es gibt durchaus auch Tage, wo ich über 100 Weine verkoste, 150 Weine oder so. Und da ist die Schwierigkeit dann irgendwann nicht mehr, dass man betrunken wird dadurch, weil das kann man im Griff behalten, indem man viel trinkt, Wasser und Mittag isst und morgens vielleicht auch vorweg was isst. Aber irgendwann greift das dann doch das Zahnfleisch und die Zähne an. Und ich hatte mal eine Verkostung, einen Verkostungsmarathon, wo ich über 3 Tage knapp 450 Weine verkostet habe, wo dann am Ende am letzten Tag ich das Gefühl hatte, meine Zähne lösen sich auf. Und es war dann tatsächlich so, dass der Zahnschmelz so angegriffen war, dass meine Zähne blank lagen. Und das war nicht so angenehm.
Aber okay, also eine gute Zahnpasta brauchen wir dann auch noch.
Genau, ja.
Wein ist unser Thema heute auch in SWR 2 Tandem. Zu Gast ist Konstantin Baum, Weinexperte, jüngster Master of Wine in Deutschland. Weltweit dürfen nur rund 340 Menschen diesen Titel tragen. Herr Baum, was ist das Besondere und wie wird man Master of Wine?
Also der Master of Wine ist weltweit die angesehenste Qualifikation im Weinbereich und gehört zu den schwersten Prüfungen überhaupt. Also rund 90% der Menschen, die mit dem Master of Wine beginnen, fallen im Laufe der Zeit durch und schaffen es nicht. Also nur knapp 10% der Leute, die den Kurs überhaupt beginnen, werden am Ende dann Master of Wine. Von daher ist es sehr selektiv.
Was macht das so schwierig, so kompliziert oder was ist so hart an der Ausbildung?
Also es ist halt einfach eine sehr komplizierte Kombination. Man hat zum einen eine theoretische Prüfung, die sehr stark ins Detail geht, wo man alles über Weinbau, Önologie und den Handel mit Weinen wissen muss. Also eine sehr, sehr große Bandbreite im Grunde genommen. Eigentlich das Schwerste an der Prüfung ist die praktische Prüfung, bei der man 36 Weine über 3 Tage verteilt. blind verkosten und erkennen muss. Also man weiß nichts über die Weine, hat dann pro Tag 12 Gläser vor sich stehen, wo Wein drin ist. Der Amateur würde vielleicht noch sagen können, es ist Weiß, Rosé oder Rotwein. Aber dann muss man erkennen, was für eine Rebsorte ist das, aus welchem Anbaugebiet kommt der Wein. Wenn der aus dem Burgund oder aus dem Bordeaux kommt, aus einem der klassischen Anbaugebiete, dann muss man sagen, aus welchem Dorf kommt der Wein. Also ist es ein Pauillac oder ein Saint-Julien. Und man muss erkennen können, was für ein Jahrgang das ist, wie der Wein gemacht wurde. Wurde der Wein früh gelesen oder spät gelesen, im Barrique ausgebaut oder im Edelstahltank? Und so weiter und so fort.
Sie wären, wenn es die Sendung noch gäbe, Fall für Wetten, das eigentlich.
Ja, also das war, glaube ich, auch mal so ein Gedanke, ob man sowas mal anstrebt von anderen Masters of Wine, die sich das überlegt hatten. Es ist aber gar nicht so einfach, auch in so einer Sendung dann das auch hinzukriegen. Also in der Prüfung ist der Druck schon enorm, weil man weiß, wenn man es jetzt nicht schafft, dann ist man im nächsten Jahr wieder da und muss in der Zwischenzeit viel Geld zahlen und halt auch sich die Nächte um die Ohren schlagen mit dem Thema. Wenn das aber dann in so einer Sendung ist, wo Millionen zugucken und die Kameras auf einen gerichtet sind, dann ist es, glaube ich, noch mal härter.
Diese Ausbildung Master Wine findet in London statt oder da ist auf jeden Fall dieses Institut beheimatet, ist eigentlich, wenn ich es recht weiß, von britischen Weinhändlern gegründet worden. Warum ist es ausgerechnet in England, so eine Institution, ein Land, das ja, glaube ich, wenig eigenen Weinbau hat traditionell?
Also das ist genau das Thema. Die Engländer produzieren ziemlich wenig Wein, immer mehr, aber immer noch relativ wenig, aber haben schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden Wein getrunken und dadurch musste der Handel in England auch deutlich stärker arbeiten, deutlich besser vernetzt sein, um den Markt mit Weinen beliefern zu können. Und so hat sich über Jahrhunderte ein sehr guter, sehr, sehr hochwertiger Handel mit Wein entwickelt. In London sitzen fast alle der großen Handelshäuser und großen Importeure. Von daher ist es auch sehr stark konzentriert an einem Ort. Aber in England gab es halt nicht wie in Deutschland eine Universität wie Geisenheim in Deutschland, wo diese Leute auch ausgebildet werden konnten. Von daher mussten die Engländer sich da was anderes überlegen. Und so hat sich das Institut in den 50er Jahren, also in den 1950er Jahren, dort etabliert und war auch zuerst eigentlich nur für den englischen Handel gedacht. Das hat sich dann geöffnet, irgendwann waren Journalisten zugelassen und dann in den 90er Jahren hat sich das Ganze der Welt geöffnet und mittlerweile gibt es Masters of Wine auf der ganzen Welt von Indien, Australien, USA über Japan und China.
Das Stichwort Geisenheim ist gefallen, da haben Sie auch studiert, Hochschule Geisenheim, das ist, glaube ich, in Deutschland die Adresse, wenn man was zum Thema Wein studieren will oder gibt es noch andere?
Ja, also es gibt noch andere Orte, wo man was studieren kann zu dem Thema. In Heilbronn gibt es auch Studiengänge zum Thema Wein. Geisenheim ist aber mit Abstand, glaube ich, das angesehenste Institut. Also das liegt auch daran, dass es da eine Forschungsanstalt gibt, die schon sehr lange aktiv ist. Dort wurde zum Beispiel im 19. Jahrhundert Müller-Thurgau gekreuzt und die Rebsorte ist halt in Deutschland immer noch weit verbreitet. Und Geisenheim ist halt einfach auch, wenn man im Ausland unterwegs ist und mit Akademikern aus dem Weinbereich redet, der erste Ort, der den Leuten einfällt, weil die halt auch international ziemlich viel machen.
Sie haben da internationale Weinwirtschaft studiert, aber fangen wir nochmal ganz von vorne an, Wein war Ihnen sozusagen nicht in die Wiege gelegt, das soll man ja eh nicht machen. In Göttingen geboren, in Bielefeld aufgewachsen, also auch Gegenden, wo es keine Weinregionen sind. Ja. Und Sie sind hier in Baden-Baden aufs Thema Wein gekommen. Wie war das oder wie kam das?
Genau, also in Ostwestfalen-Lippe, in Bielefeld, da wird eigentlich nicht viel Wein getrunken und ich habe auch eigentlich in meiner Jugend nicht viel Wein getrunken, aber meine Eltern hatten Wein auf dem Tisch und so habe ich hin und wieder mal ein Glas getrunken und auch mal bei irgendwelchen Partys die weißen Teppiche ruiniert mit meinem Rotwein.
Ja, das nicht.
Aber so richtig ernst genommen habe ich Wein nicht und ich sah das auch nicht als Karriere. Aber ich bin dann nach meinem Abitur nach Baden-Baden gekommen und habe im Brenners Parkhotel meine Ausbildung gemacht zum Restaurantfachmann und wollte damals eigentlich Hoteldirektor werden. So ähnlich wie der Direktor vom Brenners Parkhotel damals, der Frank Marenbach. Sowas fand ich toll. Aber habe dann in der Zeit gemerkt, dass das Thema Wein mich wahnsinnig packt und interessiert und ich das weiterverfolgen möchte. Und auch damals, selbst damals, wusste ich nicht so genau, wohin die Reise gehen kann. Aber ich wusste, dass das Thema Wein was ist, was ich weiter verfolgen möchte. Und bin dann nach meiner Ausbildung nach Dublin gegangen, in das damals, und ich glaube, das ist heute auch noch so, beste Restaurant Irlands, das Restaurant Patrick Gibo, und habe dort als Sommelier gearbeitet. Und habe da mit einer riesen Weinkarte mit knapp 1000 Positionen aus der ganzen Weinwelt, aber auch sehr stark auf Frankreich bezogen, habe ich die Möglichkeit gehabt, enorm viele sehr, sehr spannende Weine zu probieren, die ich mir sonst nie hätte leisten können. Unter anderem auch diese 82er Bordeaux, die dort hin und wieder mal getrunken wurden. Ich kann mich noch erinnern, als der Erfinder von Lord of the Dance, Michael Flatley hieß er, glaube ich. Ein sehr wohlhabender Mensch, weil er damit enorm viel Geld verdient hat mit dieser Tanzshow. Der kam ins Restaurant und hat den 82er Le Pin, ein wahnsinnig rarer, sehr, sehr wertvoller Wein, bei uns bestellt. Und mein Kollege hat die Bestellung angenommen und ist dann in den Keller. Und wir hatten eine Flasche davon. Aber der Wein wurde natürlich so selten bestellt, dass er die nicht gefunden hat. Und nach einer halben Stunde oder sowas kam er dann hoch, immer noch total verzweifelt. Ich finde sie nicht. Und ich musste ihn dann ein bisschen bespaßen, bis dann irgendwann dann doch die 82er Le Pin aus dem Keller auftauchte und ihm eingeschenkt werden konnte. Ja, aber so hatten wir viele spannende Gäste. Bono und The Edge von U2 waren regelmäßig bei uns, wenn sie nicht auf Tour waren, und die haben auch immer sehr gerne guten Wein getrunken. Von daher war das eine tolle Zeit für mich. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das Thema Wein mich weiter begeistert, aber es für mich in eine andere Richtung gehen soll, und habe dann gesagt, eigentlich zieht es mich mehr in den Handel als in die Gastronomie, und habe dann noch einen Abstecher gemacht in Neuseeland, weil ich gedacht habe, ich muss ja irgendwie auch mal sehen, wie Wein wirklich gemacht wird, und dann mal wirklich dabei sein, und habe dann eine Lese in Neuseeland auf einem kleinen Weingut in Nelson, also im Norden der Südinsel, gearbeitet und bin da mit dem Trecker rumgefahren und habe Tanks geschrubbt und gesehen, wie Wein wirklich gemacht wird.
SWR 2 Tandem mit Konstantin Baum, einem von rund 300 Menschen weltweit, die sich Master of Wine nennen dürfen, geprüfte, zertifizierte Weinexperten. Herr Baum, kommen wir zur Kernfrage vielleicht. Also, was unterscheidet einen guten Wein von einem schlechten, oder was einen sehr guten von einem guten?
Ja, das ist die wichtigste Frage, die ich mir auch selber immer wieder stellen muss. Also wenn ich für meinen Handel unterwegs bin, geht es ja für mich auch immer so ein bisschen darum, was ist gut genug und was ist nicht mehr gut. Und mittlerweile muss man auch sagen, dass Wein in der Welt auch immer besser geworden ist. Also die Qualität der Weine, die wir mittlerweile im großen Teil des Handels bekommen, ist halt schon richtig gut. Vor allen Dingen, wenn man es mal vergleicht mit den Weinen von vor 20, 30 Jahren. Aber für mich ist es wichtig, dass ein Wein was Besonderes hat. Das ist so ein bisschen wie bei der Musik, wenn man alle Noten richtig auf seinem Instrument spielen kann und die Töne trifft beim Singen. Dann kann man ein gutes Lied vielleicht fabrizieren, aber das muss einen dann nicht unbedingt automatisch bewegen. Für mich ist wichtig, dass ein Wein mich bewegt, mir was Besonderes aufzeigt und halt irgendwie ein künstlerischer Ausdruck des Winzers auch ist, der sich genau überlegt hat, was will ich mit diesem Wein eigentlich bewirken, was will ich mit dem Wein eigentlich aussagen. Und dann ist ein Wein auch mehr als einfach nur ein Getränk, das einen leicht bedudelt macht, sondern dann ist es etwas, was einen weiterbringen kann, was einem den Horizont eröffnet und einen auf eine andere Ebene tragen kann, ohne dass man jetzt die ganze Flasche trinken muss, um so bedudelt zu sein, dass man das Gefühl hat, man schwebt.
Welche Rolle spielt dabei vielleicht auch sowas wie eine, ich nenne es mal eine Geschichte, also ein origineller Winzer mit einer besonderen Biografie, Quereinsteiger, eine besondere, spezielle, extrem schwierige Lage oder eine Region, wo es eigentlich keinen Wein gibt, aber er macht trotzdem Wein. Was ist das wichtig?
Ja, sehr wichtig. Also ich glaube, das ist ja bei allem wichtig im Grunde genommen. Also bei allen Dingen, die wir konsumieren, ist es ja auch irgendwie ganz nett, noch die Geschichte dahinter zu hören. Wenn man ein Stück Brot isst, vielleicht schmeckt einem das Brot vielleicht auch besser, wenn man weiß, dass der Bäcker, der dahinter steckt, morgens um 3 Uhr aufsteht und jeden Morgen seinen eigenen Teig ansetzt und sein Brot mit viel Liebe backt und das dann halt auch über den Tresen reicht und einem noch vielleicht so 1, 2 Tipps gibt, wie man das Brot am besten essen sollte. Und ähnlich ist es ja auch beim Wein. Das geht meiner Meinung nach leider oftmals dann doch verloren. Also der größte Teil des Weins wird in Deutschland nun mal über den Supermarkt und die Discounter verkauft. Und da habe ich grundsätzlich nichts dagegen. Aber das Problem da ist halt einfach doch oft, dass ein großer Teil der Geschichte verloren geht und dann halt auch das Persönliche, was der Winzer sich selber überlegt hat, was in dem Wein auch drinsteckt, verloren geht. Und das sorgt im Grunde genommen dafür, dass der Wein abgewertet wird. Also die Qualität im Glas ist vielleicht dieselbe, aber das, was das Produkt mit einem macht, ist was anderes. Vielleicht weniger wertvoll, als wenn man die Geschichte zu dem Wein gehört hat.
Wie groß ist der Anteil des Winzers beim Wein? Also wenn man drei Winzern, sagen wir, dasselbe geherbstete Ausgangsmaterial, Trauben gäbe, könnten da drei komplett unterschiedliche Weine rauskommen, von denen man vielleicht nicht mal mehr denkt, dass die verwandt sind.
Ja, also eigentlich ist das sogar bei einem Winzer so, wenn man denselben Saft in drei verschiedene Barriques gießen würde und vergären würde, würde man wahrscheinlich drei unterschiedlich schmeckende Weine bekommen. Aber auf jeden Fall ist die Handschrift des Winzers wichtig für die Stilistik im Wein. Und so sollte halt auch der Saft von drei verschiedenen Winzern, also derselbe Saft von drei verschiedenen Winzern interpretiert, anders schmecken. Natürlich ist beim Wein auch nochmal so ein Stück weit das Thema, dass man ja auch gerade bei den hochwertigeren, besonderen Weinen auch so ein Stück weit erschmecken möchte, wo der Wein herkommt, also aus welcher Lage kommt er. Nicht nur, was hat der Winzer dann mit den Trauben gemacht, sondern was hat den Wein über sein Wachstum, also die Trauben über ihren Wachstum an den Reben geprägt. Und das sollte man natürlich auch nicht außer Sicht lassen. Und so ist es auch, wenn man in bestimmten Regionen aus einer besonderen Lage verschiedene Weine von verschiedenen Winzern verkostet, dann schmecken die Weine unterschiedlich. Aber wenn die Lage besonders ist, dann zeigt sich trotzdem immer noch so wie so eine Linie die Handschrift des Weinbergs in den Weinen, interpretiert auf unterschiedliche Art und Weise durch die Winzer.
Als Weinexperte, wo fängt man an? Es gibt Zilliarden Weine. Also wo sagt man, ja, das probiere ich, das schaue ich mir an, das lasse ich mal gleich von Anfang an beiseite liegen. Gibt es einen Anfang? Wo kann man da ranziehen? An welchem Faden, damit der Knoll sozusagen ein bisschen aufgeht?
Ja, also für mich ist gerade das Thema, dass ich eigentlich nirgendwo aufhören möchte, ganz entscheidend. Also ich reise durch die gesamte Weinwelt und bin schon gespannt oder plan schon in meinem Kopf die nächsten Reisen irgendwie nach Indien oder nach Japan. Also dort wird auch Weinbau betrieben und immer mehr sogar. Das finde ich wahnsinnig spannend. Aber natürlich muss man irgendwo anfangen. Der Anfang war in der Region. Also als ich damals hier in Baden die ersten Weine verkostet habe, habe ich mich erstmal mit den Weinen aus Baden beschäftigt. Und das war auch ganz gut, weil man so natürlich dann auch zu den Weingütern gehen kann, vielleicht selber mal in den Weinberg fahren kann und sich das mal angucken kann. Und so auch ein Stück weit am Anfang schon einen direkten, sehr nahen Bezug zu dem Wein bekommen hat. Aber dann muss ich das auch irgendwann ausweiten. Also ich finde es auch furchtbar, wenn ich von Menschen höre, dass sie nur Weine aus ihrer Ecke trinken. Weil irgendwie verpasst man da doch auch ein Stück weit was. Es ist schön, wenn man in der Region konsumiert und die Nachbarn unterstützt. Aber man muss ja auch so ein bisschen den internationalen Kontext sehen können. Und dafür muss man halt einfach reisen und weiter entdecken. Und das ist in meinem Leben sowieso immer schon ein ganz wichtiges Thema gewesen. Ich wollte immer reisen, ich wollte immer Neues sehen, immer Neues entdecken. Und die Weinbranche eignet sich da ganz besonders gut zu.
SWR 2 Tandem mit dem Weinexperten Konstantin Baum, zertifizierter, ausgebildeter Weinexperte mit dem begehrten Titel Master of Wine. Er betreibt einen Online-Weinhandel mit Wein, die er ausgesucht hat, meinelese.de. Wie viel sind Sie da unterwegs im Jahr, was sollen Sie sagen?
Ich bin ungefähr so die Hälfte meiner Arbeitszeit bin ich unterwegs. Also ich bin nächste Woche zum Beispiel in Frankreich unterwegs und in Berlin. Und so zieht sich das immer weiter. Also ich bin sehr viel unterwegs.
Warum zieht es Sie da zu Winzern in aller Welt? Was sucht man?
Ich suche nach unterschiedlichen Sachen, aber vor allen Dingen suche ich nach dem Neuen. Also das ist für meine Lese, meinen Handel wahnsinnig wichtig. Ich bin immer unterwegs, um die neue, spannende Entdeckung aus der Weinwelt zu finden. Nicht die Winzer, die schon seit Jahrzehnten berühmte Weine machen und dadurch natürlich auch deutlich teurere oder höhere Preise aufrufen können, sondern ich suche nach den Winzern, die in 40, 50 Jahren diesen Ruf haben, die heute aber noch nicht so bekannt sind und unentdeckt sind. Und die möchte ich gerne nach Deutschland bringen. Und das ist für mich eigentlich der größte Anreiz. Also ich finde es gar nicht mehr so spannend, die berühmten Chateaus mit den alten Jahrgängen zu probieren. Das macht auch Spaß. Aber wo mein Herz wirklich hochschlägt, ist, wenn ich bei einem kleinen, unbekannten Winzer bin, der mir seine Weine einschenkt und ich dann denke, wow, das ist richtig guter Stoff. Und so ist das manchmal bei mir, dass ich halt auch weit weg und lange unterwegs sein muss, bis ich was Besonderes finde. Vor knapp einem Jahr war ich im Savoie unterwegs, eine kleine Region aus Frankreich, die vielen Leuten auch gar nicht so geläufig ist, am Fuße der Alpen, an der Grenze zur Schweiz. Und dort werden tolle Weine aus der Rebsorte Jacquère gemacht. Und ich war bei einem kleinen Winzer, der mir seinen ersten Jahrgang, also den ersten Jahrgang, den er in diesem Weingut gemacht hat, ausgeschenkt hat. Ich kannte den Winzer schon von vorher, von einem anderen Projekt, das ich spannend fand und bin deswegen wieder zu ihm gekommen. Die Weine probiert, war einfach nur begeistert von den Qualitäten, habe die Weine importiert und ein paar Monate später wurde dieser Winzer dann zur Entdeckung des Jahres in Frankreich von dem wichtigsten französischen Weinmagazin gewählt. Und da genau das will ich schaffen, dass ich, bevor alle anderen da waren, bevor es alle anderen gesehen haben, diese Weine mir gesichert habe.
Okay. Bei uns Weinlein, da gibt es ja das Phänomen, klassisches Urlaubsphänomen, man ist irgendwo Italien, Frankreich, entdeckt dort einen Wein, macht einen Besuch vielleicht auf dem Wein oder sonst was, trinkt dort was, entdeckt was in einem Restaurant, nimmt sie eine Kiste mit nach Hause und zu Hause wirkt es nicht mehr so richtig wie dort vor Ort. Passiert das einem Master of Wine auch oder können Sie das sozusagen abschalten, diesen Einfluss dann?
Ja, man muss es weitestgehend abschalten. Natürlich sind aber auch für mich andere Faktoren noch wichtig
diese Geschichte
als nur die
auch.
Qualität im Wein. Ja, die Geschichte. Ich möchte natürlich aber auch das Gefühl haben, dass der Winzer wirklich versteht, was er macht und nicht nur einmal Glück hatte mit der Qualität, weil sonst lohnt sich das vielleicht auch nicht, die Zusammenarbeit einzugehen. Von daher ist so ein Winzer, der eine Vision hat und eine Vorstellung hat, wie es weitergeht und wo ich das Gefühl habe, der arbeitet auch sauber und richtig im Keller. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Aber natürlich muss man lernen, alles andere auszublenden und wirklich im Glas zu sein, wenn man den Wein verkostet und nicht auf die Sachen, die drumherum geschehen, den schönen Sonnenuntergang und die leckeren Snacks und die nette Unterhaltung mit dem Barkeeper oder sowas. Das muss man alles versuchen, weitestgehend auszublenden, um so ein Stück weit dem Wein gegenüber auch objektiv zu bleiben.
Weinanbau und auch die Weinvorlieben innerhalb Europas, nehmen wir das mal vielleicht mal schon als Rahmen, ist ja groß genug. Inwieweit ist es noch alles sehr, sehr unterschiedlich oder gleicht sich das auch so ein bisschen an, so wie jetzt heute in Zeiten der Globalisierung, wo die Leute vielleicht auch an selben Instituten, Geisenheim oder in London studieren, lernen, wie ist das?
Ja, also das ist so ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Also zum einen hat das vielen Winzern sehr geholfen, dass man heutzutage die Möglichkeit hat, in verschiedenen Ländern zu arbeiten, bevor man sein eigenes Weingut gründet oder das Weingut der Eltern übernimmt, weil man da natürlich auch wahnsinnig viel mitnehmen kann, neue Perspektiven gewinnt, neue Themen einem in den Kopf kommen. Und während meiner Zeit in Geisenheim habe ich natürlich auch gemerkt, dass viele Winzer, die dort ja auch studieren, Winzersöhne und Töchter, die mal ihr eigenes Weingut übernehmen sollen, dass denen vielleicht auch so ein Stück weit die internationale Perspektive fehlt. Also man kennt halt die Weine aus dem Dorf, aber alles, was darüber hinausgeht, kennt man nicht so richtig. Und das ist schlecht. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, dass die Stilistiken sich so auch ein Stück weit angleichen und es halt manchmal auch schwieriger wird, gerade auch in so einer Blindverkostung, wie es ja für den Master of Wine dann auch wichtig ist, die Stilistiken aus unterschiedlichen Ländern und Regionen auseinanderzuhalten. Das gleicht sich, glaube ich, schon immer mehr an. Ich glaube aber, insgesamt ist das eher eine positive Tendenz. Ich bin großer Befürworter oder großer Fan der Europäischen Union, der Zusammenarbeit, der Kooperation über Grenzen. Ich habe in meinem Leben viel, viel Zeit im Ausland gelebt und gearbeitet in vielen verschiedenen Ländern, auf verschiedenen Kontinenten. Und das ist meiner Meinung nach erstmal gut, aber es hat auch seine Schattenseiten.
SWR 2 Tandem, zu Gast ist der Weinexperte Konstantin Baum. Herr Baum, lassen Sie uns ein paar aktuelle Weintrends vielleicht abklappern. Alkoholfreier Wein ist, glaube ich, so einer.
Ja.
Ist das Ihrs?
Nicht so wirklich, aber es ist auf jeden Fall ein Trend, den man ernst nehmen muss. Immer noch so ein bisschen ein Problem für die Branche, weil man nicht so wirklich die tollen Produkte bis jetzt auf den Markt gebracht hat. Aber das zieht sich ja durch alle möglichen Branchen. Also jetzt gerade war ich in London und habe mit einer guten Bekannten von mir gesprochen. Ihr Mann ist in der Spirituosenbranche, beziehungsweise der ist jetzt gerade dabei, eine Marke aufzubauen für einen alkoholfreien Schnaps im Grunde genommen. Also das zieht sich überall durch. Die Leute wollen halt ein bisschen weniger trinken. Aber alkoholfreier Wein ist mir bis jetzt wenig begegnet, was ich wirklich gut fand. Also alkoholarme Weine sind auch, glaube ich, ein relativ wichtiges Thema, dass man versucht, weniger Alkohol im Wein zu haben. Das können wir Deutschen eigentlich schon lange recht gut. Aber das ist auch immer noch kein Stil, der alle Menschen jetzt begeistert. Ich glaube, die meisten Menschen finden doch immer noch Reife und Reichhaltigkeit gut als Qualitätsmerkmal im Wein und nicht unbedingt das schlanke, leichte.
Königsweg wäre ja sozusagen das volle mit relativ wenig Alkohol. Ich glaube, das ist ja auch so eine Bemühung als Winzer.
Ja, ja, genau. Also früher zu lesen, dafür zu sorgen, dass man vielleicht auch im Weinberg arbeitet in einer Art und Weise, dass die Trauben nicht zu viel Sonne bekommen, die Zuckergehalte in den Trauben nicht zu hoch rutschen. Das ist auch in Deutschland immer wichtiger. Gerade in Baden ist das ein Riesenthema aktuell. Und viele der jungen, auch Spitzenwinzer, ernten immer früher. Also es ist eigentlich mittlerweile so ein bisschen umgedreht. Viele der besten Winzer lesen recht früh, während die Leute, die es halt so machen wie immer, dann eher plumpe, sehr fette Weine bekommen. Gerade jetzt in 18 und auch, glaube ich, in 19 wird man das wieder sehen, dass wenn die Trauben einfach zu lange an den Reben hängen, dann bekommt man einen 14,5-15-prozentigen Grauburgunder oder Spätburgunder, der einem dann nicht mehr so wirklich viel Spaß macht.
Ein Trend, Orange-Wein heißt so, ich bin mir nie sicher. Ich lese es immer nur, ob es heißt Orange-Wein oder Orange-Wein. Warum ist es so interessant?
Also Orange-Wein ist eigentlich ein spannender Weinstil, um das mal kurz zu erläutern. Also Orange-Wein ist im Grunde genommen Weißwein, also aus weißen Trauben, der aber auf der Maische vergoren ist, also im Kontakt vom Saft mit den Traubenschalen. In der Regel wird Weißwein gepresst und dann wird nun der Saft vergoren. Mhm. Von daher entwickelt sich, wenn der Wein dann mit Traubenschalen vergärt, eine ganz andere Aromatik, ganz andere Stilistik. Unter anderem werden die Weine halt auch orangefarben. Gerade beim Grauburgunder zum Beispiel, der halt sowieso eine leicht graue Schale, daher auch der Name hat, kommen dann Farbpigmente in den Wein und der Wein wirkt dann ein bisschen orangefarben. Mhm. Das ist eigentlich, davon kann man ausgehen, so der Urwein eigentlich gewesen. Mhm. Also Weißwein wurden vor Jahrhunderten wahrscheinlich nur so gemacht. Das ist aber irgendwie eine Zeit lang verloren gegangen, außer in ein paar Regionen, wo das in Georgien zum Beispiel, wo das immer schon gepflegt wurde. Die Stilistik ist wahnsinnig spannend, weil die Weine sich sehr gut mit Speisen kombinieren lassen, mit anderen Gerichten als jetzt ein normaler Weißwein. Sie haben halt mehr Struktur, mehr Kraft am Gaumen, haben halt auch so ein bisschen leichte Tannine und können so halt mit Fleischgerichten wie zum Beispiel Schweinefleisch oder halt auch einem richtig gebratenen Hähnchen deutlich besser mithalten als jetzt ein leichter Weißwein.
Okay, also zurück zu den Wurzeln sozusagen, wird uns sicher dann weiter begegnen. Ein, ich will es nicht Trend nennen, Negativtrend, eine Entwicklung ist der Klimawandel. Was bringt der, können wir wahrscheinlich eine Stunde drüber reden, lässt sich kurz skizzieren, was passiert da? Können wir hier bald Rotweine wie im Bordeaux haben statt Riesling?
Ja, also zuerst mal muss man sagen, dass es in der Weinszene extrem wenig Leugner des Klimawandels gibt, weil kaum ein Produkt führt einen das so klar vor Augen wie der Wein, dass der Klimawandel stattfindet. Gerade beim Wein kann man ja auch durchaus in den Keller gehen und eine Flasche von vor 20, 30 Jahren rausholen und probieren und merkt dann doch deutlich schmeckbare Unterschiede. Die Weine werden halt reichhaltiger und intensiver. Man muss auch sagen, dass in Deutschland die Winzer davon bis jetzt größtenteils profitiert haben, weil es in Deutschland durchaus Zeiten gab, wo das Wetter zu kalt war, sodass man am Ende des Jahres Trauben lesen musste, die noch gar nicht richtig reif waren. Und das Problem hat man heute nicht mehr. Aber es verschiebt natürlich die gesamte Weinbauwelt, wird dafür sorgen, dass Winzer andere Qualitätskriterien befolgen müssen, um den richtigen Weinberg zu finden. Man findet schon jetzt mehr Weinbau in den Höhen, also in Höhenlagen, weil es in Höhenlagen einfach kälter ist als in den Tallagen zum Beispiel. Man sucht auch mehr jetzt kühlere Lagen, zum Beispiel Lagen mit einer Nordausrichtung, also die gar nicht so in der Mittagssonne liegen, sondern eher wenig Sonne abbekommen, die dann eine ganz andere kühle Stilistik hervorbringen können. Außerdem kann man auch im Weinberg durchaus dem Ganzen gegenwirken, indem man zum Beispiel mehr Blätter an den Reben hängen lässt und nicht die Traubenzone, also da, wo die Trauben hängen, komplett frei lässt, indem man früher liest und so weiter und so fort. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren jetzt hier nur noch Cabernet Sauvignon und Merlot angebaut wird. Aber es wird auf jeden Fall wahrscheinlich mehr von diesen Sorten angebaut werden. Und irgendwann, je nachdem, wie sich das Ganze weiterentwickelt, wird manchen Winzern es nicht mehr möglich sein, mit den Rebsorten zu arbeiten, mit denen sie aktuell arbeiten.
Ein Trend, der nichts mit Wein zu tun hat, aber der jetzt in letzter Zeit auch zu beobachten ist, ist ja so eine leise Annäherung von Bier. Na, doch, hat schon was mit Wein zu tun. Richtung Wein, Craft Beer, Kleinstbrauereien, teures Bier, Biersommeliers. Wäre das irgendwann mal vielleicht eine Option für Sie, wenn Sie sagen, oh, mir langt es jetzt mit Wein, ich kann es nicht mehr sehen, auf Bier umzusteigen, oder gibt es kein Leben ohne Wein?
Also ich fahre ja mehrgleisig. Ich trinke ja nicht nur Wein, sondern auch gutes Bier und auch mal hin und wieder eine gute Spirituose. Sake, dieser Reiswein aus Japan, so ein Produkt, was ich sehr spannend finde mittlerweile. Aber Bier ist für mich enorm spannend und ich versuche auch wirklich immer, wenn ich im Ausland bin, Biersorten von kleinen Brauereien mitzubringen und selber zu probieren. Ein Produzent zum Beispiel aus Dänemark, Mick Keller, ist einer meiner absoluten Favoriten. Und die Sachen kaufe ich mir regelmäßig, wenn ich sie irgendwo finde. Ich finde, diese ganze Bandbreite an Produkten sollte sich nicht ausgrenzen, sondern es sind eigentlich für mich komplementäre Getränke. Bier ist das populärste Getränk nach jeder Weinverkostung. Davon kann ich Ihnen berichten. Wenn die Lippen und die Zunge brennt, dann ist so ein kühles, frisches Bier genau das Richtige.
Konstantin Baum, Master of Wine, Weinexperte, war heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Mehr über ihn und seine Sicht auf Wein können Sie lesen oder sich anschauen. Es gibt auch Videos auf der Seite, auf seiner Seite meinelese.de, meinelese-am-stück.de. Danke Ihnen sehr für den Besuch.
Ja, vielen Dank, hat mich gefreut.
Die Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel, Technik Christoph Klär, ich bin Martin Gramlich. Schönen Abend wünsche ich und Prösterchen. Ist man mit dem Wort eigentlich schon disqualifiziert bei Ihnen, Herr Baum?
Ja, also Prösterchen kommt mir selten über die Lippen.
Zieh ich zurück.